Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wenn Sie diese Melodie hören, dann sind Sie wieder bei uns zu Gast bei Two of Us. Und wir sitzen hier zu unserer zweiten Sendung. Und an meiner Seite ist natürlich wieder Caroline.
Hi, hallo. Caro. Hallo, Hadi.
So, Caroline, bist du weniger aufgeregt als beim letzten Mal, oder?
Ich bin in so einer kleinen Vorwinterschlafs-Situation. Ich fühle mich ein bisschen müde und ich hoffe, du kannst mich gleich aufwecken für den Podcast. Das ist so diese muggelige, bald ist Weihnachten-Stimmung, in der ich gerade bin. Und ja.
Und die ist geprägt von Müdigkeit.
Die ist sehr geprägt von Müdigkeit. Okay. Bei dir, du bist total wach, oder?
Ich bin sehr wach, obwohl ich ja heute eigentlich noch keinen Mittagsschlaf gemacht habe. aber im Zeichen der Zeit, was gerade los ist, kann ich es mir auch nicht leisten, jeden Tag Mittagsschlaf zu machen. Aber egal, wir sind zum zweiten Mal am Start. Caroline, eine Woche ist rum, beziehungsweise 5 Tage seit der Veröffentlichung unserer ersten Folge.
Fühlt sich schon viel länger an,
oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Was hast du für ein Feedback bekommen von deiner Generation, von deinen Leuten?
Ich habe Feedback bekommen.
Du hast Feedback bekommen.
Also, das war wirklich krass, wie viel Feedback zu dieser ersten Folge Two of Us kam. Vielen Dank an alle, die Hardy geschrieben haben oder auch mir privat geschrieben haben. Ich habe teilweise Nachrichten bekommen von fremden Nummern, die sich Gott sei Dank immer mit ihrem Namen dann auch verabschieden, sodass ich das zuordnen konnte und wusste, ach, das sind deine Leute. Und dann habe ich es auch an meine Leute weitergegeben und die waren auch durch die Bank weg sehr positiv überrascht von dem Podcast. Ein paar haben gesagt, du klingst wie mein Bruder.
Ja, so weit ist jetzt schon. Gell? Ich klinge wie mein Bruder. Eigentlich klingt Arnold wie ich, aber wie dein Bruder, genau. Ja, gut, okay. Ja, gab's auch kritische Sachen oder wurdest du nur gelobt von deinen Leuten, sag ich mal?
Also lustigerweise hat mein Opa, dein Vater, hat mich auf 2 Fehler hingewiesen, die ich gemacht habe. Nämlich, dass Thomas Röhler natürlich kein Hammerwerfer ist, sondern Speerwerfer. Und dass Wolfgang Bosbach nicht in der SPD war, sondern in der CDU.
Hat er deinen dezenten Humor nicht verstanden?
Hat er den Humor da nicht angehabt. Aber trotzdem danke. Ich bin natürlich froh über jeden aufmerksamen Hörer und Hörerin, die wir hier haben. Nee, aber es war wirklich, also ich bin überrascht, dass so viele Leute meine Stimme als so positiv empfinden. Das bedeutet mir sehr viel, muss ich sagen.
Ja, das habe ich echt auch. Haben mir viele gesagt. Erstens mal, wow, deine Tochter, was sie für eine Stimme hat. Aber Karin, wir müssen auch eins sagen. Wir machen den Podcast nicht, um den Leuten zu gefallen. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Naja, ich schon ein bisschen.
Du schon.
Ich finde das schon auch ein bisschen nett, muss ich sagen.
Also wir wollen ja auch...
Lass mich gerne Bauchpinseln.
Wir wollen ja auch die Welt nicht belehren jetzt mit unseren Weisheiten oder sowas. Du kannst ja in deinem Alter noch keine Weisheiten haben. Ich schon eher, aber trotzdem...
Ich esse jeden Morgen ein Teller Weisheit.
Trotzdem, ich möchte mal einen mal rausnehmen, weil ich habe einen guten alten Freund aus Basketballzeiten, der mittlerweile, ich weiß gar nicht, 4, 5 Jahre, 6 Jahre in Norwegen lebt. Und der hat mir aus Oslo geschrieben und hat dann auch gesagt, ja, Hardy, ich weiß, du hast ein bisschen Probleme mit dem Älterwerden. Und hat mir ein Zitat geschickt, und das ist ja was für dich als Literatin, von wem sonst, von Erich Kästner. Und Erich Kästner sagt, Christian hat mir das geschickt, die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie Erwachsene. Aber was sind sie nun? Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Was sagst du jetzt?
Schön, da sage ich, tack, bra, Christian. Witzigerweise habe ich nämlich einen Norwegischkurs, belege ich zurzeit jede Woche.
Ein Norwegischkurs?
Ja, ein Norwegischkurs.
Willst du auswandern zu Christian?
Ich wollte gerne nach Norwegen auswandern. Ja, gerne. Also wenn Christian da noch Kapazitäten hat, melde ich mich gerne
dafür,
wenn es wieder okay ist zu reisen. Und in der letzten Stunde habe ich norwegische Kinderlieder gelernt. Zum Beispiel Disnur. Irgendwas auf Norwegisch. Disnur.
Also sind noch ein paar Stunden nötig, scheinbar.
Aber Disnur heißt, es schneit.
Okay.
Oder das schneit.
Ja, wie ist die Woche ergangen, unabhängig jetzt von dem Podcast? Es ist ja wieder, eigentlich jeden Tag passieren verrückte Sachen. Es ist eine absolut verrückte Zeit, schwierige Zeit. Hat sich die Woche irgendwie anders angefühlt als die anderen Wochen davor, abgesehen von deiner Müdigkeit? Oder?
Ja, Müdigkeit kann ich mir zurzeit eigentlich gar nicht leisten. Ich hätte es ja gerne, aber ich muss gestehen, zurzeit habe ich den Überblick über das politische Geschehen ein kleines bisschen verloren. Ich versuche täglich immer noch mal bei Zeit Online zu schauen oder auch mit meinen Freunden ein bisschen über die Geschehnisse zu reden, aber es passiert bei mir privat einfach zu viel. Ich habe jeden Morgen schon Hummeln im Hintern, weil ich an die ganzen Dinge denke, die man da so... Also ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn Weihnachten vor der Tür steht, habe ich auch immer 1000 Ideen, die ich gerne umsetzen möchte. Und dann wird da nochmal der Adventskranz neu gebastelt. Ja,
das ist irgendwie gerade komisch. Also mir ist noch nicht, wenn ich hier draußen schaue, dann sehe ich schon die Weihnachtsbeleuchtung. Aber mir ist überhaupt noch nicht wie Weihnachten. Ich weiß nicht, ob das jetzt was mit der Corona-Zeit zu tun hat. Aber ist dir schon weihnachtlich zumute? Wir haben ja bald den ersten Advent.
Mir ist sehr weihnachtlich. Das liegt vielleicht daran, dass... mein Mann jetzt gerade zu Hause wahrscheinlich bäckt.
Dein Mann bäckt jetzt zu Hause?
Der bäckt jetzt zu Hause, er hat heute frei.
Wahnsinn.
Und durch die Arbeit, die ich mache, habe ich schon sehr viel mich mit Weihnachten beschäftigt und habe zum Beispiel ganz viele über Wichtel recherchiert. Also es gibt Wichteltraditionen aus aller Welt. Es gibt Menschen, die als Adventskalender quasi keine Schokolade vorbereiten, so wie wir typisch das kennen, ne, Türchen, auch mit Schokolade raus, sondern da zieht dann am 1. Dezember ein kleiner Wichtel zu Hause ein. Und das sieht man daran, dass dann so eine kleine Tür an der Bodenleiste zu sehen ist. Ist auch eine Tradition, die übrigens aus Skandinavien kommt. Und dann heißt das, dass da ein kleiner Nisse, Tomte, Jule, wie auch immer er heißt, eingezogen ist. Und der macht dann jeden Tag irgendwas und hat kleine Briefe im Briefkasten und musst dann was machen und...
Aber das klingt doch wie ein Traumjob. Du recherchierst zu Wichteln und wirst dafür bezahlt.
Exakt.
Okay.
Um mal ein bisschen anzugeben.
Das ist ja nicht
so. Ja, das
so,
sind
nicht
super so niedliche Geschichten und mit denen beschäftige ich mich schon den ganzen November. Das heißt, ich bin extrem in Weihnachtsstimmung. Okay. Ich gebe dir gern was davon.
Ja, also ich habe es festgestellt, am Mittwoch hat, glaube ich, der Hausmeister unserer Schule den Weihnachtsbaum, den wir jedes Jahr installieren, auf dem Flur installiert. Da habe ich auch gedacht, wieso macht er das jetzt eigentlich? Aber ja, er macht das, weil wirklich ja am Dienstag ist der 1. Dezember. Bald ist der erste Advent. Aber ja, mir ist noch gar nicht wie Weihnachten.
Ich kann das auch nachvollziehen.
Bist du geschenkemäßig schon unterwegs? Oder?
Naja, ich mache immer so, ich versuche schon im September mir aufzuschreiben, wem ich was schenken könnte. Aber meistens mache ich dann doch eher die Sachen auf den letzten Drücker. Weißt du, so wie in Versprochen ist versprochen. So einen Tag vor Weihnachten, aber ich nehme es mir jedes Jahr vor, das ein bisschen eher anzugehen.
Heißt das, ihr stürzt euch, ich sage es wieder mal ihr, dann ihr stürzt euch ins Getümmel, steht mit Corona-Abstand draußen vorm Laden und wartet, bis ihr reinkommt oder online?
Das versuchen wir dieses Jahr komplett online zu regeln, okay, beziehungsweise selbst gebastelt.
Okay.
Kannst dich schon mal auf ein schönes Bild freuen.
Also ihr werdet den Herrn, wie heißt der, Bezos quasi noch reicher machen.
Es gibt ja auch andere Möglichkeiten zu bestellen. Ja, also man kann ja zum Beispiel auch seine lokalen Händler unterstützen. In Erfurt gibt es den tollen Buchladen Kleingedrucktes. Da habe ich mir jetzt ganz viele Weihnachtsbücher bestellt und davon wird vielleicht das ein oder andere auch zum Geschenk werden.
Ich glaube, das ist jetzt eine ganz wichtige Sache, dass wir jetzt wirklich, jetzt wissen wir ja bis zum 20. Dezember wieder, Gastronomie darf nicht aufmachen, also Geschäfte nur beschränkt. Wir müssen jetzt die Leute unterstützen, oder?
Absolut.
Was gibt es noch für Ideen? Was hast du noch für Ideen?
Da verweise ich direkt mal auf meinen anderen Podcast, Podcast Konkane. Da haben wir gestern eine Spezialfolge aufgenommen, wo wir mit zwei meiner Freunde unterwegs waren, Mira und Flo. Die machen so einen Gourmet-Food-Blog und die haben tolle Geschenkideen in ganz Erfurt gefunden. Also die sind mit uns von Geschäft zu Geschäft gewandert und haben, da gibt es zum Beispiel einen Born-Senfladen in Erfurt. Hast du den schon mal besucht?
Nee.
Da kann man Senfschnaps kaufen.
Okay.
So für den Thüringer in uns.
Klingt schon mal interessant.
Und natürlich, also ganz viele, was haben wir noch? Glühweingewürz haben wir angeschaut. Dann kann man Kaffeebohnen kaufen. Goldhelm-Schokolade, der Klassiker. Also es gibt so richtige kleine Leckereien, die man überall, das kannst du mit einem schönen Spaziergang über die Kremerbrücke verbinden in Erfurt.
Also ich habe zwar gerade gesagt, wir wollen die Menschen nicht belehren, aber so ein bisschen mal zu sagen, Mensch Leute, kauft bei euren Leuten ein, die können es jetzt gebrauchen, das sollte man schon sagen, egal ob in Bad Langensalza, in Erfurt oder wo auch immer. Also wir müssen jetzt wirklich die Leute unterstützen, die es wirklich brauchen, weil das ist für die wirklich eine extrem schwere Zeit.
Schenkst du Gutscheine dieses Jahr?
Wahrscheinlich.
Ja?
Wahrscheinlich.
Ich habe nämlich so überlegt, ich wollte gerne mal einen lustigen Twitter-Kommentar dazu schreiben, dass das ja bestimmt das Jahr der Gutscheine wird.
Naja.
Aber es kann natürlich auch sein, dass absolut nicht das Jahr der Gutscheine wird.
Also du weißt ja selber, dass ich euch ja immer zu Weihnachten Theaterreisen oder Musicalreisen schenke. Aber du wirst jetzt auch, dass ja das Weihnachtsgeschenk vom letzten Jahr quasi noch offen ist.
Ja.
Vielleicht werde ich das nochmal neu verpacken.
Dann haben wir auch kein Glück irgendwie, ne? Die letzten.
Da spare ich vielleicht Geld nicht. Weil das müssen wir dieses Jahr auch noch nachholen. Also mir fehlen noch so ein bisschen die Ideen. Wo kriegst du deine Ideen her? Oder hast du schon Ideen?
Na, wie gesagt, ich sammle die übers Jahr. Du bist aber auch immer so ein... du bist schwer zu knacken, was das angeht. Du kaufst ja. Vor allem, das kann ich auch leiden, ja. So Menschen, die sich 2 Wochen vor Weihnachten denken, also jetzt kaufe ich mir noch mal ein schönes PlayStation-Spiel.
Ja, aber das ist, oder ich sag mal, das ist der Luxus meiner Generation, dass ich sage, wenn ich es haben will, dann zack, ja, sofort und bestellen und kaufen und los geht's. Also, ja. Da will ich nicht bis Weihnachten warten.
Bist du ungeduldig?
Wenn der Reis
zu Weihnachten sollst du dich auch in Geduld üben. Das ist doch.
Das ist schwierig. Das ist schwierig auch gerade. Das ist wirklich schwierig, in Geduld zu üben. Weiß ich nicht.
Vielleicht kriegst du dann auch einfach einen schönen Senfschnaps von mir dieses Jahr.
Nee, das glaube ich, das ist halt nicht das Richtige. Schnaps gerne, aber Senfschnaps klingt jetzt nicht so. Also auf der Bratwurst, ja, aber so. Okay, ja, Weihnachtszeit. Nun wissen wir alle, dass wir ja uns zurückhalten müssen, sollen. Wie geht das? Kriegen wir das hin oder wie wird denn das?
Ja, müssen wir, ne? Ich glaube, da ist Ideenreichtum gefragt. Wir haben das jetzt bei uns in der Gruppe schon überlegt. Wir machen auch jedes Jahr eigentlich eine Wichtelfeier, wo wir, also wir schrottwichteln dann und treffen uns, betrinken uns und spielen, klar. Und das werden wir dieses Jahr irgendwie über Skype versuchen zu lösen, also über einen Videocall.
Ja.
Haben wir überlegt, ob wir dann vorher auswichteln, wer wen beschenken kann. Und dann, ja, Glühwein kann man sich auch zu Hause machen und dann kann man eine Konferenz Videoschalte machen.
Ist ja auch hochromantisch, ja. Ja, so ein Videoschalter. Wie machen das denn die Kirchen eigentlich? Ich glaube, die machen Schichten oder sowas, ja. Die machen dann mehrere Etappen.
Die werden komplett zu, aber das ist tatsächlich, da habe ich mich noch nicht informiert. Wir gehen ja, du gehst auch in die Kirche.
Heiligabend gehe ich eigentlich in die Kirche, ja.
Aber ich glaube, das fällt weg
dieses Jahr. Ja, wenn ich dran denke, bei mir zu Hause die Kirche brechend voll.
Ja, gerade zu Weihnachten, also, ja.
Aber vielleicht geht das, dass man sagt, man macht von, da muss man wahrscheinlich schon 14 Uhr anfangen, in verschiedenen Schichten oder so, oder?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich weiß es nicht.
Das machen die ja schon. Also es gibt ja schon Schichten, es gibt ja mehrere Gottesdienste an einem Tag. Das wusste ich lange Zeit auch nicht, dass du als Priester, also gefühlt hast du das ganze Jahr über nichts zu tun.
Und oder als Pfarrer und
Pfarrerin. Und Heiligabend musst du dann Schichten.
Da brennt der Baum sozusagen. Fahren. Genau.
Gibt ja Leute, die gehen 23 Uhr an Heiligabend noch in die Messe.
Ja.
23 Uhr.
Aber das heißt doch irgendwie, also ich fühle es zumindest so, wenn ich mich da reinversetze, es wird ein anderes Weihnachten.
Definitiv.
Dazu kommt ja, dass dein Opa, deine Oma, meine Eltern beide 80 werden. Da war ja eigentlich auch mal eine große Party geplant.
Ja, die sind nicht die einzigen. Da sind, glaube ich, viele Feiernfeste, die dieses Jahr ins Wasser gefallen sind. Aber ich glaube, also das, was wir uns bewusst machen, klar, es geht an Weihnachten ums Zusammenkommen und um die Familie und um das heimelige Zusammensein. Aber ich glaube gerade da, also man möchte doch auch mit seinen Liebsten weiterhin ein Weihnachten feiern können.
Ich denke auch.
Das sollten wir vielleicht im Hinterkopf behalten.
Vielleicht ist es auch wieder eine Chance, ja, zu sagen, dass man Weihnachten wirklich mal mit seinen Liebsten ganz ruhig und besinnlich feiert.
Ja.
Also man muss ja dem ganzen Problem auch mal was Positives abgewinnen. Aber viele Familien haben damit auch, glaube ich, Probleme. Also das ist ja, ich sehe das ja in der Schule sehr häufig, dass da jetzt die Kinder, wenn die den ganzen Tag zu Hause sind und mit den Eltern zusammen sind, haben viele Probleme. Das verkraften sie nicht. Mhm. Ich glaube, das war vor 50, 60 Jahren überhaupt noch kein Thema. Da war die Familie das Schönste, was es gibt. Und jetzt... Es gibt ja auch Statistiken dazu, dass die häusliche Gewalt zugenommen hat in dem Corona-Lockdown und so weiter. Also schwierige Sache, auch ein Zeichen, glaube ich, unserer aktuellen Gesellschaft, oder?
Ja, sind viele Konsequenzen, die ja noch gar nicht in ihrer Gänze abzusehen sind. Also das ist ja jetzt alles noch keine Langzeitstudie, was da noch kommt.
Okay.
Ich habe heute erst darüber gehört, dass auch die Gesundheit der Menschen insofern leidet, dass viele, viele Menschen jetzt übergewichtiger werden, dadurch, dass eben die Sportstätten ja auch beschlossen haben, dass die Bewegung fehlt. Sportunterricht fällt teilweise aus und
Ernährung
wird schlechter.
Das ist definitiv ein Problem, wobei ich sage, wer sich bewegen will, der kriegt das auch irgendwie hin.
Ja, klar. Ja, aber gerade für Kinder ist das ja sowieso
Kinder,
immer ein Thema.
Für Kinder extrem schwer. So, wir wollen natürlich heute, ist ja auch quasi noch eine Premiere für uns, wir wollen ja jetzt auch weiter diskutieren mit einem Mann. Hast du eigentlich deine Hausaufgaben erledigt? Ich habe dir letzte Woche eine Hausaufgabe aufgegeben. Ich glaube, auch einige deiner Freunde haben schon gefragt, ob du die Hausaufgabe erledigt hast. Du solltest recherchieren.
Sollte ich zu was Speziellem recherchieren?
Sollst eine PowerPoint vorbereiten, die können
ja,
die Zuhörer jetzt nicht sehen, zu Herrn Bosbach
eigentlich. Läuft da drüben an der Wand.
Zu Herrn Bosbach. Was weißt du denn über Herrn Bosbach mittlerweile, mit dem wir jetzt gleich anrufen werden? Das wird jetzt ganz spannend werden. Ich kenne ihn ja auch noch nicht. Was weißt du von ihm mittlerweile oder was kannst du über ihn sagen?
Ich weiß seit heute Morgen, dass er auch einen eigenen Podcast hat.
Och nee.
Den,
Da weißt du doch mehr als ich.
Ja, lustig, dass du jetzt so tust, als hätte ich dir das nicht schon erzählt, aber sehr gut. Der heißt Bosbach und Rach oder Rach und Bosbach, den er zusammen mit einem Sternekoch und Restaurantkritiker betreibt. Da machen die immer so einen Wochenrückblick und laden sich auch, also eigentlich haben die unsere Idee geklaut.
Nein.
Und einfach mit einer kleinen Zeitmaschine sind sie zurückgefahren und haben das dann umgesetzt. Ja, und dann haben sie zum Beispiel, habe ich heute eine Folge gehört, wo sie mit Jens Spahn telefoniert haben und sehr interessante Gespräche geführt haben.
Also ich glaube, das Handy von Wolfgang Bosbach ist, glaube ich, auch...
Ja, das ist schon eine kleine Goldgrube.
Also ich habe diese Woche, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, kam eine Wiederholung von Wer wird Millionär, als er quasi die Kanzlerin anrufen wollte zu einer Ostfrage, die dann aber leider nicht da war, weil es ja außergewöhnlich war. Aber er hat die Handnummer der Kanzlerin auch in seinem Telefon. Ja, und das Witzige ist, und deshalb ist bietet er sich auch ganz gut an, weil er natürlich erstmal ein erfahrener Mann ist, 23 Jahre im Bundestag gesessen, aber er hat 3 Töchter. Mhm. Und jetzt pass auf, die älteste Tochter ist 30, wie du. Und die älteste Tochter heißt Caroline.
Fast wie ich.
Mit dem E hinten dran, aber mit dem C vorne.
Ja.
Mit dem C. Weißt du eigentlich, dass du auch mal Caroline hießt?
Weil der Name Caroline mit K nicht...
Genau, genau. Weil als du geboren bist, war 1990, durften wir dich nicht Caroline nennen, sondern mussten dich Caroline nennen. Und ich bin dann irgendwie zum Rathaus gegangen und habe mit einem Buch nachgewiesen, dass es Caroline gibt. Und dann haben die im Krankenhaus dann dein Schild, haben das eh dann weggestrichen, aber ich glaube nach 2 Tagen erst, also die hieß es 2 Tage auch mal Caroline.
Aber du musstest erst den Beweis erbringen.
Ich musste den Beweis erbringen, dass es den Namen auch gibt. Und
ich glaube heutzutage mit Legolas... Legolas Gandalf ist es, glaube ich, nicht mehr so schwierig, die Namen durchzusetzen.
Hättest du ein Problem mit Caroline oder jetzt wahrscheinlich schon, oder?
Na, jetzt finde ich Caroline schon ziemlich gut.
Okay.
Aber Caroline finde ich
so. Okay. Ja, und Wolfgang Bosbach ist ja wirklich eigentlich ein unerschütterlicher Mann, denn er hat vor vielen Jahren mal eine schwere Lungen-OP gehabt. Da haben sie ihm Teile der Lunge entnommen, hatte schwere Herzprobleme, trägt einen Herzschrittmacher, hat ja seit 10 Jahren auch Prostatakrebs, geht mit der Erkrankung auch ganz öffentlich geht auch damit um, also schweigt auch da nicht drüber, also muss man gleich mal fragen, wie es ihm geht. Das ist eigentlich ein Hochrisikopatient. Ja, und jetzt würde ich sagen, Caroline, man muss mal wagen. Wagen ist jetzt mal
in die Anrufliste.
Und wir werden jetzt mal gucken, ob wir den Herrn Bosbach erreichen.
Bosbach?
Ja, schönen guten Tag, Herr Bosbach. Wir sagen herzlich willkommen beim Podcast Two of Us. Neben mir sitzt meine Tochter Caroline. Wir sagen hallo, Herr Bosbach.
Hallo.
Ja, das ist ja lustig. Hallo, meine Tochter Caroline hat nämlich heute Geburtstag.
Oh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja, danke, danke.
Hat heute Geburtstag, also wird quasi, darf man das sagen, wie alt sie wird oder nimmt sie uns das übel?
Nee, in dem Alter darf man das nicht nur fragen, das darf man auch sagen, süße 31.
So, und Herr Bosbach,
sehr schön gesagt.
Da sehen Sie schon mal, dass wir zwei Männer doch einige Parallelen haben. Also wie gesagt, meine Tochter heißt Caroline, ist 30, ist allerdings meine einzige Tochter. Und jetzt sitzen wir hier und haben Sie quasi schon ein bisschen anmoderiert und fragen uns eigentlich, wie das Leben im Haushalt Bosbach war mit 4 Frauen in einem Haus.
5!
5, okay, dann
wie... 3 Töchter und...
Wie müssen wir uns das vorstellen?
Das müssen Sie sich so vorstellen, dass meine Schwiegermutter, das ist jetzt der traurige Teil, sehr früh verwitwet ist, nämlich schon vor 20 Jahren. Ist mein Schwiegervater gestorben. Das war übrigens der gesundeste, der fitteste in der ganzen Familie. Ja, und dann kam die entscheidende Frage, wohin mit der Schwiegermutter? Darf sie nicht bei uns einziehen? Und als meine Frau mich gefragt hat, das machen ja alle Männer so, wenn die Schwiegermutter vor der Tür steht, dann machen wir so ein neutrales Geräusch.
Ja. Okay.
War aber eine super kluge Entscheidung. Ich habe das Glück mit einer fürchterlich netten Schwiegermutter, die auch noch sehr gut kochen kann. Also das war ja jetzt über Jahrzehnte weg, nicht nur meine Frau, unsere 3 Töchter, sondern wir leben tatsächlich unter einem Dach mit der Schwiegermutter. Also ein 3-Generationen-Haushalt, was heute in Deutschland sehr, sehr, sehr selten
ist. Das ist wohl wahr. Aber Herr Bosbach, wenn ich mal kurz einlenken darf, wenn die Schwiegermutter vermutlich oder vermeintlich besser kocht als die Ehefrau, das führt doch schon wieder zu...
Gott, Schwiegermutter kann gut kochen, meine Frau sowieso.
Okay. Aber das hat zu keinem Problem geführt, dass die beiden sich irgendwie duelliert haben oder...
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das hat auch meine Frau sehr entlastet. Ich war ja nun lange, lange Jahre sehr, sehr selten zu Hause, als die Kinder noch kleiner waren. Sie sind ja jetzt leider außer Haus.
Ja.
Da hat es meiner Frau schon sehr geholfen. Die Kinder lieben die Oma, Oma liebt die Kinder. Sie konnten mal immer hochgehen zur Schwiegermutter und... Da konnte meine Frau auch mal das Haus alleine verlassen, zum Beispiel um schnell einzukaufen.
Das ist ja dieser Tage sogar eigentlich ein ganz großer Vorteil, wenn man die Schwiegermutter oder Mutter mit im Haus wohnen hat. Das ist ja dann ein Haushalt, oder? Sie müssen sich ja dann quasi aufgrund der Corona-Maßnahmen keine Sorgen machen, weil es ein Haushalt ist und quasi alle zusammen Weihnachten feiern können.
Also, das ist eine Frage, da kann man eine juristische Doktorarbeit drüber schreiben. Na wirklich, Sie sprechen ein spannendes Thema an. Ich weiß es nicht. Ist es ein Haushalt oder sind es zwei Haushalte? Denn auf der einen Seite, meine Schwiegermutter hat einen getrennten Hauseingang. Auf der anderen Seite, im Haus selber gibt es keine Barrieren, keine abgeschlossenen Türen. Aber es gibt zwei Küchen, zwei Wohnzimmer. Ja, das ist eine gute Frage. Ist es ein Haushalt oder sind es zwei Haushalte? Wir tun so, als wenn es einer wäre.
Das würde ich auch machen, ja.
Okay. Ja, Herr Bossmann, nach den aktuellen Bestimmungen gestern, vorgestern, wie wird denn dieses Jahr Weihnachten im Hause Bosbach aussehen?
Im Grunde so wie immer. Wir werden die Zahl 10 nicht überschreiten. Wir haben auch noch nie aus Weihnachten Großveranstaltungen gemacht. Das kann sich natürlich ändern in den nächsten Jahren, weil jetzt ist das erste Enkelkind unterwegs.
Okay.
Das wird für Anfang Mai erwartet. Und wenn dann unsere jüngste Victoria, die das Kind bekommen wird, ein Kind hat und die beiden Schwestern denken auch an Nachwuchs, dann können wir allerdings die Zahl 10 rasch überschreiten.
Okay. Wir haben uns eben gerade gefragt, wie dieses Jahr quasi Geschenke besorgt werden und wir sind darauf gekommen, dass wahrscheinlich der Herr Bezos zu Weihnachten noch reicher wird, also jetzt schon ist, weil die Masse der Menschen werden wahrscheinlich Online-Geschenke bestellen. Oder wie machen Sie das?
Also ich bin ja so ein Shopper auf die letzte Sekunde, so nach dem Motto, Tankstellen haben immer noch auf. Nee, jetzt ganz im Ernst, ich bin wirklich jemand, der immer überrascht ist, dass Weihnachten jetzt vor der Tür steht. Also so Mitte Dezember denke ich mal über das Thema Geschenke nach. Aber im Hause Bosbach ist es so, wie es häufig ist. Also dieses Jahr Weihnachten schenken wir uns aber nichts. Ja, Schatz, aber Kleinigkeit habe ich natürlich. Wobei dann sagt Schatz, aber Kleinigkeit habe ich auch. Also so sieht das dann in der Regel aus. Aber wenn Sie mit 5 Frauen zusammenleben, dann wissen Sie, bei uns läuft sich der Paketbote einen Wolf, ganzjährig. Er nimmt auch viel wieder mit zurück. Aber Sie haben völlig recht, der Onlinehandel boomt. Und ja, ich glaube sogar, dass die meisten Geschenke mittlerweile online besorgt werden.
Der Paketbote kennt Sie quasi auch mit Namen persönlich.
Ja, der kennt sich gut aus. Da es bei uns die Treppe hochgeht und wir ein bisschen am Hang wohnen, ist das für ihn nicht immer sehr einfach.
Herr Bosbach,
er lädt auch manches gerne in der Garage ab.
Okay.
Soll er ruhig machen.
Dann finden Sie das. Herr Bosbach, ich sitze ja wie gesagt mit meiner Tochter hier und wir quatschen ja in diesem Podcast auch viel, wie wir die Dinge, die Welt so sehen. Und ich habe jetzt mal meine Tochter quasi als Repräsentant der Generation 30 gesehen. Sind Ihre Töchter Repräsentanten auch dieser Generation oder sind die ganz anders?
Also jedenfalls sind alle drei sehr, sehr unterschiedlich, denn man sagt selber als Mutter, als Vater, sie haben die gleichen Eltern, sie sind im gleichen häuslichen Umfeld groß geworden, sie haben die gleichen Kindergärten und die gleichen Schulen besucht, dann müssen sie doch auch gleich werden. Nein, weit gefehlt, sind alle drei sehr, sehr unterschiedlich, alle drei ganz unterschiedliche Charaktere und Temperamente. Man liebt sie alle drei in gleicher Weise. Aber die Lebensläufe sind jetzt schon in jungen Jahren sehr, sehr unterschiedlich. Und ich könnte nicht sagen, Victoria, Natalie, Caroline, das sind typische Repräsentanten der jungen Leute. Es gibt nicht den Prototyp eines Jugendlichen oder eines jungen Erwachsenen. Verschiedene
sowieso.
Charaktere gibt es in allen Altersstufen.
Ja. Das ist richtig. Und wenn ich jetzt eine Ihrer Töchter fragen würde, wie das Leben mit Papa Bosbach war, aber Sie waren ja wahrscheinlich gar nicht viel da, oder? Sie waren ja denn ständig in Berlin, oder wie würden die das beschreiben?
Ja, das ist natürlich die Zäsur Bonn-Berlin gewesen. Mhm. In den ersten 6 Jahren war ich ja Heimschläfer.
Stimmt.
Da war der Bundestag ja noch in Bonn. Das heißt, ich bin jeden Abend nach Hause gekommen. Wir haben jeden Morgen zusammen gefrühstückt. Ich habe oft die Kinder in den Kindergarten, später in die Schule gefahren und bin dann nach Bonn. Und dann kommt der Umzug nach Berlin und plötzlich ist das Leben ganz anders. Ich bin ja dann sehr schnell stellvertretender Fraktionsvorsitzender geworden, war sehr schnell bundesweit unterwegs Und zwar jetzt genau 17 Jahre lang. Und dann habe ich natürlich sehr viel verpasst. Okay. Und mit Ihrer Vermutung haben Sie völlig recht. Ich war wirklich sehr, sehr selten zu Hause. Also 90% der Erziehungsarbeit hat dann meine Frau geleistet.
Wie ist das, Herr Bosbach, wenn man Politiker ist oder war? Gibt es viele politische Diskussionen bei Ihnen zu Hause? Also ich sehe das anhand meiner Familie. Wir führen immer rege Diskussionen, die auch durchaus mal kontrovers sein können. Passiert das bei Ihnen auch oder klammern Sie das dann komplett aus zu Hause?
So gut wie nie, bis auf das Thema Corona, weil ganz Familie Bosbach ist betroffen in unterschiedlicher Weise. Nehmen Sie mich. Bei mir sind 74 Veranstaltungen ausgefallen. 74, nur in dem Zeitraum April bis November. Ich war sehr häufig zu Hause und dann kommt irgendwann der Satz der Ehefrau und immer hast du nichts in der Kanzlei zu tun. So nach dem Motto, jetzt beweg dich mal ein bisschen, ja, dass du mal außer Haus kommst. Meine Mittlere, da muss ich jetzt gar nicht viel erzählen, die ist jahrelang für Germanwings und Eurowings geflogen, die ist jetzt arbeitslos.
Okay.
Die Jüngste hat im Frühjahr ein kleines Café aufgemacht in der Innenstadt von Bergisch Gladbach. Das Café ist mittlerweile geschlossen. Natürlich diskutiert man dann über die Sinnhaftigkeit der getroffenen politischen Entscheidungen. Aber die wissen auch, immer Papa will auch nicht nur über Politik reden.
Dann, wenn wir Sie mal so als Politprofi ja hier haben, Herr Bosbach, muss ja die Frage auch mal gestattet sein. Ich bin selber der Meinung, ich glaube, meine Tochter sieht das genauso, dass sich Deutschland, wenn man es mal europaweise vergleicht, dass wir uns trotzdem noch bei all den Problemen ganz gut machen mit oder ganz gut umgehen mit der Krise. Sehen Sie das genauso oder machen Sie doch eher schwerere Vorwürfe, dass das nicht so funktioniert?
Nein, das mache ich überhaupt nicht, denn ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mal darauf hingewiesen haben, dass wir nicht alleine auf der Welt sind. Man kann sich ja mal um die eigene Achse drehen. Wie sieht es denn aus? In Frankreich, in Großbritannien, Spanien massiv betroffen, in Italien. Jetzt gehen die Zahlen in der Schweiz deutlich nach oben. Da stehen wir noch relativ gut da. Nun muss man sagen, wir hatten auch das in Anführungszeichen Glück, dass wir die Vorerfahrungen hatten, ich glaube Österreich und auch Norditalien, vor allem Bologna und Umgebung, dass wir sehen konnten, was passieren kann, wenn man nicht sehr schnell bittere, aber notwendige Entscheidungen trifft. Und im Vergleich zu den Staaten, mit denen wir uns vergleichen können, große Industrienationen wie USA, können wir immer noch sagen, dass wir die Krise so gut wie eben möglich bewältigt haben. Die eine oder andere Entscheidung hätte ich anders getroffen. Sie vielleicht auch, Caroline vielleicht auch. Aber darauf kommt es doch gar nicht an. Entscheidend wird, dass wir das Oberziel immer im Auge halten, nämlich dass wir unser Gesundheitssystem nicht überfordern und dass jeder Patient die Behandlung bekommt, die er braucht.
Okay. Sie sind ja immer sehr, sehr offensiv mit Ihren Krankheiten umgegangen. Sie sind ja, ich glaube, Sie sind Hochrisikopatient, oder sehe ich das falsch?
Ja, aufgrund der Vorerkrankung, Herzerkrankung, Krebserkrankung, jetzt fortgeschrittenes Alter mit knapp 69, gehöre ich sicherlich dazu, ja.
Wie hat sich Ihr Alltag verändert? Was müssen Sie anders machen, damit Sie extrem vorsichtig sind und präventiv handeln?
Also ich bin ja kein Halodri. Ich nehme jeden Arzttermin wahr, jeden Untersuchungstermin. Ich nehme alle meine Medikamente und das sind nicht wenige. Aber ansonsten, das Leben ist schön.
Herr Bosbach, wenn ich mal auch eine ganz provokative Frage stellen darf, die jetzt viel auch in anderen Podcasts immer wieder zur Sprache kommt, wenn es um den Impfstoff geht oder die Impfstoffe, es sind ja mehrere, die da im Prozess sich befinden. Und heute auf Zeit habe ich auch gelesen, dass sogar schon zwei zugelassen wären. Bin mir aber nicht sicher, also habe jetzt keine tiefgründige Recherche dazu ad hoc hier. Aber würden Sie die Impfung, wenn sie Ihnen jetzt angeboten werden würde, sofort nehmen? Oder sehen Sie das kritisch?
Also als Politiker kannst du einen großen Fehler machen, nämlich dich nach vorne drängeln beim Impfen. Deswegen denke ich daran überhaupt nicht. Aber wenn ich das Angebot bekomme, sofort. Ich lasse mich doch auch seit Jahren gegen Grippe impfen. Wieso sollte ich mich jetzt nicht gegen Covid impfen lassen? Gerade weil Sie erwähnt haben, dass ich zu den Risikopatienten gehöre. Ich bin aber auch gegen Impfpflicht. Die wird auch im Übrigen nicht kommen.
Ja, ja, das ist ja was viele dann immer so pauschal behaupten, aber
ja,
was nicht der Fall ist.
Ich musste vorige Woche sehr viel an Sie denken. Ich denke hin und wieder mal an Sie, aber vorige Woche musste ich sehr viel an Sie denken. Und zwar, dazu muss ich Sie einfach nochmal befragen.
Ich werde unruhig, wenn Sie viel an mich denken.
Nein, ist eigentlich ein sehr trauriges Thema. Aber als die AfD die Demonstranten in den Bundestag gelassen hat und die dann die gewählten Vertreter da bedrängt haben, also ich konnte es eigentlich gar nicht fassen. Und da muss ich an Sie denken, weil das ist ja quasi auch Ihr Haus gewesen, sehr lange. Wie sehen Sie denn das? Was sagen Sie dazu?
Ja, natürlich ist da die Grenze des Erträglichen überschritten, wenn man auch noch körperlich bedrängt wird. Das ist völlig indiskutabel. Auf der anderen Seite, ich habe in 23 Jahren Deutscher Bundestag, in 48 Jahren so viel erlebt. Übrigens überwiegend Erfreuliches, aber auch manches sehr Negative. Ich würde doch davon nie mein politisches Engagement abhängig machen. Ärgern, abhaken, weitermachen. Morgen ist ein neuer Tag.
Ja, ist das so? Also ich könnte mich da, erstaunlicher, wie ruhig Sie das sehen, also ich könnte mich da tierisch aufregen.
Obwohl ich glaube, es ist gut, eine gewisse Gelassenheit da auch mitzubringen bei solchen...
Wir haben im Deutschen Bundestag eine hauseigene Polizei. Es gibt Sicherheitskräfte. Und natürlich ist das mehr als nur unschön. Aber wissen Sie, wenn jetzt die Vergleiche herangezogen werden, Ende der Weimarer Republik und jetzt stehen wir wieder kurz vor der Machtübernahme durch Extremisten. Nein, tun wir nicht. Deutschland ist die Bundesrepublik seit 70 Jahren gefestigte Demokratie. Ich mag auch die ganzen Vergleiche zum Dritten Reich nicht. Ich mag auch nicht die Kriegsvergleiche. Das ist alles schief. Man kann niemanden vergleichen mit Adolf Hitler und man kann auch die Zustände jetzt nicht vergleichen in Deutschland in der Endphase der Weimarer Republik.
Obwohl das ja eine Taktik ist, die ganz klar im rechtspopulistischen Raum schon immer vertreten wurde, diese Manipulation. Ich habe heute gelesen, es werden auch gerne Vergleiche mit Belarus getroffen, wo ja auch Demonstranten quasi und Demonstrantinnen tagtäglich auf die Straße gehen, um gegen das System vorzugehen. Und dort festgenommen werden, geschlagen werden und die Querdenker in Deutschland stellen sich da auf das gleiche Podest und behaupten, dass es in Deutschland dieselbe Situation wäre, obwohl sie ja offensichtlich das Recht haben zu demonstrieren in Deutschland. Das wird sehr schnell
vergessen. Ich meine, es ist ja lustig, wenn gleichzeitig behauptet wird, in Deutschland kann man nicht frei seine Meinung sagen und dabei im nächsten Moment tut man es.
Das ist sehr ironisch.
Und das ist ja genau der Unterschied zu Belarus. In Deutschland riskierst du, dass du Ärger bekommst, indem zum Beispiel ein Ordner sagt, das ist doch Quatsch, was sie da erzählt, indem es Kritik gibt. Das riskierst du in Deutschland. In Belarus, da riskierst du Folter und Prügelstrafe oder Gefängnis. Das ist ja gerade der Unterschied. Deswegen sind diese Vergleiche alles schief. Ich will mal ein anderes Beispiel nennen, da wird deutlich, wie stabile Demokratien funktionieren. Zu Beginn der Amtszeit Trump gab es mal einen Muslimerlass. Da ging es um die Verhinderung von Einreise von Muslimen aus bestimmten Staaten. Der wurde von einem Amtsrichter auf Hawaii kassiert. Dem ist nichts passiert, dem Richter. In der Türkei, wenn ein Richter in der Türkei dem Regime dort so in den Arm fallen würde, hätte keine ruhige Minute mehr. Mhm. In einer funktionierenden Demokratie sagt ein Amtsrichter nein und dann ist die Sache entschieden. Das ist der Unterschied.
Ja. Das sind demokratische Prinzipien, die heutzutage schnell mal vergessen sind. In was für einer, also du hast es vorhin schon gesagt, Hadi, was
eine Gesellschaft muss auch härteste Kritik aushalten, muss auch aushalten, dass es Leute gibt, die auf der Straße gehen, die ganz andere Meinungen sind als die breite Mehrheit der Bevölkerung. Das muss man alles aushalten. Man muss dagegen antreten. Das ja, aber wir werden nicht verhindern können, dass es auch in Zukunft immer wieder Leute gibt, die Regierungsentscheidungen und Parlamentsentscheidungen in Frage stellen. Die Frage ist immer nur, mit welchen Mitteln tun sie das? Und das geht nur mit demokratischen Mitteln im Namen der Rechtsordnung. Und wenn nicht, muss der Staat handeln.
Nun, habe ich ja den Podcast mit meiner Tochter gemacht, weil wir ja auch darüber reden, immer wie das unterschiedlich gesehen wird aus den Generationen. Ich bin ja Sportlehrer, auch Geschichtslehrer und habe auch mit meinen Schülern jetzt diskutiert, dass ja da auch junge Menschen auf diesen Demos sich mit Sophie Scholl vergleichen, sich mit Anne Frank vergleichen und
sie haben ihr Leben verloren.
Ja, das habe ich auch gesagt.
Ihr Leben.
Und ich verstehe nicht, wieso das jetzt passiert. Und dieses elfjährige Mädchen Mädchen, was sich da mit Anne Frank verglichen hat, einen Text vorgelesen und wurde meines Erachtens instrumentalisiert von erwachsenen Menschen. Aber was ist mit diesen Menschen los, die sowas tun? Ich kriege keine Antworten darauf.
Ja, sie stilisieren sich als Opfer des Systems. Und das ist eben der Unterschied zur unseligen Zeit des Dritten Reiches. Wenn du dagegen das Regime, gegen die herrschende Klasse, gegen die Regierung, die Einheitspartei angetreten bist, dann konntest du dein Leben verlieren, siehe Anne Frank. Wenn du einer bestimmten religiösen Gemeinschaft angehört hast, wie die Jüdin Anne Frank, dann konntest du dein Leben verlieren. 6 Millionen haben das getan. Ja. Das ist ja der Unterschied zu heute. Deswegen mag ich auch diese Vergleiche nicht.
Ja, das ist nicht mögen, ist gelinde gesagt, aber ich verstehe nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass jetzt Corona auch so die Bühne öffnet für Menschen, die vorher immer versteckt waren oder keine Ahnung, die jetzt die Gelegenheit nutzen, um mal zu zeigen, wer sie eigentlich sind. Geht Ihnen das auch so? Oder?
Ja, das würde ich nur zur Hälfte unterstreichen.
Okay.
Herr Krause, es gibt ja auch Leute, das muss ich mal jetzt sehen, da darf die Politik nicht die Augen verschließen. Die kämpfen um ihr wirtschaftliches Überleben. Die stehen am Abgrund. Die haben das Wasser Oberkante, Unterlippe. Und das, wenn Leute in der Gastronomie, in der Hotellerie, dass Leute, wenn die nicht wissen, wie es weitergeht, dann können sie leicht Beute von Radikalen werden.
Da sprechen Sie ein wichtiges Thema an, Herr Bosbach. Das Thema Kulturkoma ist gerade in meinem Bekanntenkreis auch sehr, wird sehr rege diskutiert. Wie sehen Sie das? Haben Sie das Gefühl, die Regierung könnte da eigentlich mehr tun, um Kulturschaffende zu unterstützen? Ich habe das Feedback bekommen, dass da zu wenig getan wird, um kulturschaffenden Menschen das Gefühl zu geben, dass sie doch gebraucht werden und dass sie auch ein wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland sind.
Ja, das ist so. Kunst und Kultur, das ist kein Luxusgut, sondern das sind Lebensmittel im wahrsten Sinne des Wortes. Und in meinen Gesprächen, und ich habe ja kein Amt mehr inne, aber deswegen führe ich trotzdem jeden Tag Gespräche, korrespondiere viel, dann kippt im Moment die Stimmung, weil alle gesagt haben, 2-3 Monate, ja gut, irgendwie halten wir das aus, das halten aber wenn das jetzt, Januar, Februar, März so weitergeht, ja, dann schaffen sie es nicht mehr.
Es sind ja nun auch gerade die Bereiche, die nach dem ersten Lockdown im Sommer sich Konzepte überlegt haben, um durch diese Zeit zu kommen, die versucht haben, die Maßnahmen umzusetzen. Und genau die bekommen es jetzt ja nun leider wieder ab. Ich verstehe auch die Argumentation, dass man um Schulen und Kitas aufzulassen, dann an anderer Stelle bei Freizeitvergnügen ansetzen muss. Aber ich würde mir doch sehr wünschen, dass die Regierung da ein stärkeres Zeichen sendet, dass diese Menschen trotzdem gesehen werden und nicht hinten runterfallen.
Ja, aber es ist schon merkwürdig, dass nicht differenziert wird, dort, wo es ja möglich wäre. Clubs, Diskotheken, Kneipen, wo die Menschen eng an der Theke stehen, ist doch was anderes als ein Speiserestaurant, wo man Stühle und Tische auseinanderstellen und für Hygienekonzepte sorgen kann, auch bei Sportveranstaltungen. Natürlich ist es ein Unterschied, ob 100 sich oder 1.000 in der Lenxess Arena verlieren, in die Veranstaltungshalle gehen 17.000 Menschen rein, oder ob da 16.900 sind. Natürlich ist das ein Unterschied. Und das ist ja so schwer verständlich, dass in dem Moment, wenn Lenxess Arena, andere Veranstalter, Kunst, Kultur, Gastronomie, Hotellerie, sie wirklich ausgefeilte, intelligente Hygienekonzepte gemacht haben, dass dann der Staat kam und haben gesagt, so, jetzt muss aber den Laden komplett zumachen, während überfüllte Bahnen und Bussen fahren dürfen. Das ist das Problem.
Ja, und ich glaube, das ist auch das, was viele Menschen dann nicht so nachvollziehen können, wo dann die Akzeptanz auch nachlässt, leider.
Größte Problem sind natürlich private Feiern. Aber wir haben 82 Millionen Menschen, wir haben 40 Millionen Haushalte. Du kannst auch nicht als Staat, Polizei, Ordnungsamt an allen Stellen zur gleichen Zeit sein. Es geht ja nicht nur um Regeln, um Gesetze und Erlasse, es geht mal auch um die Vernunft eines jeden Einzelnen. Ohne dass die Menschen mitmachen, dass sie das einsehen, verstehen, geht's nicht.
Ich glaube auch, mit immer neuen Verboten provoziert man wahrscheinlich auch viel Unruhe. Und Verbote muss man ja auch kontrollieren. Das macht es ja für die Polizei dann wieder extrem schwer. Wer will schon Heiligabend die Polizei an der Tür stehen haben und sagen, hier sind 12 Mann, 10 sind nur erlaubt. Das ist ja, das wäre ja der Super-GAU, oder?
Ja, eben. Das ist ja auch mein Reden jetzt schon seit Wochen. Auch dieses ständige Drohen oder Lauterbach. Morgens stehe ich auf mit dem Hinweis, oh, es wird schlimm. Mittags kommt dann irgendeine Erklärung der Bundesregierung, es wird schlimmer. Und abends, kurz vor Schluss, kommt Lauterbach und sagt, nein, es wird ja alles noch viel schlimmer. Wir müssen noch viel drastischere Maßnahmen ergreifen. Dann machst du das Licht aus und versuchst krampfhaft einzuschlafen. Lauterbach wirst ja auch nur gehört, indem er alles noch mehr dramatisiert.
Und ja, ja. Gut, auf der anderen Seite ist es ja auch sehr dramatisch zur Zeit.
Das kannst du ein paar Tage machen, aber nicht ein paar Monate.
Okay, ja. Jetzt wollen wir aber, wenn wir die Kurve wieder kriegen, damit wir optimistisch sind, jetzt mal der Blick in die Glaskugel, Herr Bosbach, kriegen wir die Pandemie in den Griff?
Irgendwann sicherlich, ich hoffe, spätestens im Sommer nächsten Jahres.
Okay. Das hoffe ich doch
nicht,
auch.
Dass die Pandemie uns im Griff hat.
Okay. Also für mich, ich sage mal, ich hoffe einfach auf den Impfstoff, oder? Der könnte uns doch extrem vorwärts bringen.
Ja, der wird uns auch extrem vorwärts bringen, aber jetzt gehen Sie mal davon aus, wenn wir eine Impfquote von 70% haben, ungefähr, das wären dann 56 Millionen.
Ja.
Jetzt überlegen Sie, angenommen, nur einmal angenommen, wir würden es schaffen, 1 Million Menschen im Monat zu impfen. 1 Million, das ist schon viel.
Dann haben wir noch viel Zeit.
Können Sie sich ausrechnen, wie lange das dauert.
Okay. Schwenken wir mal um, Herr Bosbach, man denkt natürlich, Sie sind im Ruhestand, Sie haben ja auch bestimmt mit Ihrer Gesundheit viel zu kämpfen, aber Ihre Frau schmeißt Sie immer noch raus frühs, gell? Wo gehen Sie hin, wenn Sie raus müssen?
Ja, also glauben Sie mir, ich habe gut zu tun. Ich bin ja als Anwalt tätig, habe im Moment unfassbar viel mit Reiserecht zu tun, weil es ja herbe Auseinandersetzungen gibt zwischen Reisenden, Reisebüros und Reiseveranstaltern. Also nur mal um eine Zahl zu nennen, wir sind jetzt im November, Reiserecht etwa 10-mal mehr Fälle als im gesamten Jahr 2019 und das Jahr 2020 ist ja noch nicht vorbei. Und nicht nur, aber gerade durch Corona gibt es ja unglaublich viele Anfragen. Ich habe heute alleine 2 Videokonferenzen zu dem Thema gemacht. Ich habe auch mein Büro noch in der CDU-Kreisgeschäft. Ich habe also mein Büro dort behalten, mache das jetzt alles freiwillig ehrenamtlich. Das ist eben der Unterschied. Aber ich habe keine Langeweile, ich habe gut zu tun.
Okay. Jetzt habe ich witzigerweise diese Woche, habe ich zufälligerweise Sie noch bei Wer wird Millionär gesehen, habe ich gedacht, wie ist das? Aber da habe ich gesehen, okay, da saß Publikum und da habe ich gesehen, okay, das kann ja nicht ganz aktuell sein. Das ist schon ein paar Jahre her, oder? Die Sendung, die legendäre Sendung.
Also das war 2014. Ich habe natürlich damit gerechnet, dass jetzt die Kanzlerin ans Telefon geht. Denn das war ja eine Wiederholung und sie wusste ja, dass ich anrufen würde.
Aber sie war nicht am Telefon. Aber ich fand's auch sehr interessant.
Sie muss die Welt retten,
Genau. Ich fand es interessant, wie sie auch Herrn Jauch mit dem Mikrofon weggescheucht haben, damit die Nummer der Kanzlerin nicht ins Fernsehen kommt. Das war ja gefährlich eigentlich, oder?
Ja, ich glaube, dann hättest du mir den Kopf abgerissen.
Das ist richtig. Aber Ich bin ja mal
dankbar für die Frage, was ja gar nicht bekannt ist. Sie hat ja zurückgerufen. Angela Merkel hat ja noch während der Sendung zurückgerufen. Allerdings saß da schon, Moment, lassen Sie mich überlegen, Christoph Daum auf dem Stuhl.
Okay.
Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich saß ja im Publikum, ich musste jetzt die Kanzlerin immer wegdrücken. Es gibt ja nichts Dümmeres, als wenn man 3-4 Mal versucht, die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland anzurufen und wenn sie dann zurückruft, wird die Kanzlerin weggedrückt. War mir sowas von peinlich.
Aber trauen sich auch nicht viele, glaube ich.
Herr Bosbach, wer kann das schon von sich behaupten, die Kanzlerin weggedrückt zu haben? Also, das ist ja schon einmalig. Wie oft waren Sie bei Wer wird Millionär? Einmal oder war das eine Premieren?
Nein, das war die erste Sendung.
Das war die erste Sendung. Okay. Sie waren dann nochmal dort.
Das war die erste Sendung und dann war ich noch einmal da 2017. Die ist aber auch schon wiederholt worden.
Okay.
Übrigens, was vielleicht auch ganz lustig ist, werden auch nicht alle wissen, diese Szene, also muss man anders anfangen, die Sendung gibt es ja in unfassbar vielen Ländern.
Ja.
Also Wer wird Millionär? Die gibt es ja in sehr, sehr vielen Ländern auf der ganzen Welt. Und dieser kleine Ausschnitt, mein Anruf bei der Kanzlerin, ist in unglaublich vielen Ländern gezeigt worden. In Asien, in Amerika, überall.
Aber
fanden die Leute lustig. Im Grunde war es ja frech von mir, aber die Leute fanden es lustig. Ja.
Aber auf jeden Fall entertaining. Was ich mich nur frage, was war denn die richtige Antwort auf die Waschmaschinenfrage? Das konnte mir noch keiner beantworten.
Das Einkochen.
Einkochen.
Ach, die konnte auch einkochen.
Die konnte einkochen, weil die so hoch erhitzt hat.
Und war, es lag ja auch nahe, warmes Wasser und so weiter. Aber Ich habe natürlich als Waschmaschine immer so eine Trommelwaschmaschine vor mir gesehen. Und da geht natürlich jedes Einmachglas kaputt, wenn die Trommel rotiert.
Also eine Waschmaschine aber aus der DDR konnte auch noch
bei Topladern ist die Sache ja eine andere.
Aber hätte denn die Kanzlerin eine Antwort geben können? Wissen Sie das?
Das wird sie uns nicht sagen. Und zwar aus folgendem Grunde. Wenn sie jetzt sagt, das hätte ich gewusst, würde Herr Krause sagen, ja, das ja, kann sie jetzt sagen.
Richtig,
wenn
richtig.
Sie sagt, sie hätte es nicht gewusst, wäre es auch nicht gut. Also völlig richtig, dass sie nichts sagt.
Auf jeden Fall kann ich Ihnen einen sehr hohen Unterhaltungswert schon zusprechen. Aber Herr Bosmann, jetzt müssen wir erklären, wie kommen Sie eigentlich als Politiker? Ich glaube, es gibt keinen Politiker, der so viel in Fernsehsendungen, Talkshows auftritt wie Sie. Haben Sie da gemerkt, das macht Ihnen Spaß und die Leute hören Ihnen auch gerne zu? Oder wie kam es dazu, dass Sie so fernsehaffin geworden sind?
Also das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann es ja nicht wissen, aber ich glaube, weil die Redaktionen zwei Dinge wissen. Das erste, ich bin total unkompliziert. Ich habe kein Management, kein Pressesprecher. Das heißt, die fragen an, die bekommen eine Antwort, geht nicht. Und wenn ich Zusage gebe, bleibe ich auch dabei. Also das hilft denen schon sehr. Und zweitens, die wissen auch, es wird nie langweilig. Ich bin ja insofern so ein etwas untypischer Politiker. Ich nutze auch solche Sendungen nicht dazu, jetzt die Welt politisch zu erklären, sondern Sie haben völlig recht, es sind Unterhaltungssendungen.
Ja, okay.
Ich weiß, man darf als Politiker sich da nicht veralbern lassen und nicht selber albern werden. Aber man kann noch ein bisschen Humor haben oder mit Augenzwinkern.
Definitiv, so, also. Definitiv. Ist da jetzt dieses Jahr noch irgendwas passiert nach März fernsehmäßig? Waren Sie doch irgendwo unterwegs? Ja.
Wo war ich jetzt noch? Caroline. Mit meiner Caroline zusammen war ich im Quizduell Olymp.
Ach, okay.
Da treten immer zwei an gegen drei Quizprofis.
Okay.
Und ich darf natürlich nicht verraten, wie es ausgegangen ist.
Jetzt meine
also ich darf
Fragen
Ihnen nicht sagen, dass wir gewonnen haben.
Okay. dann verraten wir es auch nicht. Dann verraten wir es auch nicht.
Sonst hätte ich die Sendung ja gar nicht erwähnt.
Also ich merke, Herr Bosbach, ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass wir im April nicht zueinander gekommen sind, denn das hätte sehr viel Spaß gehabt. Aber bevor wir Sie jetzt wieder den Reiserechten wieder zurückgeben.
Nee, jetzt das Kaffee trinken mit meiner Caroline.
Ach genau, die hat ja Geburtstag, genau, die wollen wir auch nicht abhalten. Aber Herr Bosbach, dann will ich Sie jetzt einfach nochmal versuchen, zu einem Versprechen hinzuführen, dass natürlich sobald ich wieder in der Lage bin, auf die Bühne zu gehen, würde ich es natürlich gerne nochmal holen, weil ich glaube, wie ich schon sage, wir haben viel Spaß zusammen, glaube ich. Kann ich Ihnen denn so ein kleines Versprechen abbringen?
Wenn das zeitlich, räumlich, wo steht die Bühne?
Die Bühne wird wahrscheinlich in Erfurt stehen, in Thüringen.
Erfurt, wunderschöne Innenstadt.
Da kann man auch wunderbar Sehr gut einkaufen gehen, wenn es dann wieder machbar ist.
Ja, dann werde ich dafür sorgen, dass meine Frau nicht mitkommt. Also, nein, es ist ja jetzt auch gut zu erreichen über die A4.
Okay.
Wenn sich das irgendwie einrichten lässt, gerne, aber das nur, wenn Ihre Caroline auch dabei ist.
Gut, dann machen wir das auch so. Wir müssen natürlich dann, das machen wir jetzt nicht mehr, wir müssen natürlich dann, wenn wir in Erfurt sind, auch nochmal über den Februar 2020 in Erfurt reden, aber das wollen wir jetzt nicht machen, weil es soll ja auch die Leute ein bisschen motivieren draußen, aber das haben Sie ja sicherlich auch alles mitbekommen und Ihre Meinung dazu. Aber da redet man dann mal vor Ort.
Das kann ich Ihnen sagen.
Das glaube ich. Also Herr Bosbach, ich muss sagen, meine Tochter kann ja erstmal was sagen.
Ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Gespräch mit Ihnen führen konnten. Das war wirklich sehr unterhaltsam und interessant. Und ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen wird das auch gefallen.
Ja, und dem kann ich mich nur anschließen. Also war sehr schön, Sie mal so jetzt telefonisch kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen, dass Sie gesund bleiben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wie gesagt, Respekt, wie Sie damit umgehen, das muss man einfach mal so sagen. Und ich glaube, wenn es viele so sympathische Politiker gäbe, dann wäre die Bevölkerung draußen vielleicht noch ein bisschen zufriedener. Also, Herr Bosbach, bleiben Sie uns wohlgesonnen. Sagen Sie Ihrer Caroline schöne Grüße von unserer Caroline.
Ja, und alles Gute.
Und ich hoffe, dass ich Sie bald mal, sobald es möglich ist, mir persönlich treffen darf.
Wie würde die Kanzlerin sagen? Wir schaffen das.
Genau.
Danke für das Interesse. Frohe Weihnachten, gutes neues Jahr. Wir sehen uns.
Ihnen auch, danke. Tschüssi.
Schönes Adventskalender. Tschüss.
So. Tja. Caroline.
Da merkt man, dass er das nicht zum ersten Mal macht.
Wahnsinn. Das ist ein absoluter Profi. aber auch wirklich hochinteressant, wie gesagt, der kämpft bestimmt auch jeden Tag mit seiner Gesundheit, hat bestimmt zu tun.
Aber ich glaube, der hat das im Griff. Also er klingt nach einer Person, die auch einen geregelten, das haben wir ihn jetzt nicht im Detail gefragt, aber ich glaube, der hat auch so einen geregelten Tagesablauf.
Mit Sicherheit.
Früh aufstehen, ja. Sport machen, gesundes Frühstück.
Genau.
Mit der Familie.
So, habe ich doch nicht zu viel versprochen, oder?
Nein, das ist doch wirklich sehr spannend.
Es ist ja immer interessant, auch bei meinen Talkshows auch, ich kenne die Leute ja meistens nicht. Mhm. Also ich will mit jedem ein Vorgespräch führen, das ist mir auch mit fast jedem gelungen, außer mit Herrn Ramelow, glaube ich, da ist es nicht gelungen. Und dann lerne ich die auf der Bühne kennen und das ist sehr interessant und dann puppen sie sich an und ich bin mir sicher, er, wenn der kommt, also da, und der hat selber so viel erlebt und so viel Erfahrung, so viel zu erzählen, also.
Ich habe das jetzt während des Gesprächs natürlich nicht so durchblicken lassen. Ich finde das tatsächlich manchmal sogar ganz fatal, auch bei deinen Talkshows, du lädst ja immer gern Politiker ein und tatsächlich auch sehr gerne mal so, also CDU-Politiker hattest du schon den einen oder anderen da.
Ja, ich hatte auch Gregor Gysi da und Bodo Ramelow, die linken Politiker,
genau. Aber wie ist er? Christian Hirte, kann ich mich erinnern. Ja, der war ja auch sehr sympathisch. Ja. Nur leider halt bei der CDU. Das ist immer so. Und wenn man so einen Wikipedia-Artikel, also natürlich habe ich meine Hausaufgaben gemacht und über Wolfgang Bosbach ein bisschen was gelesen und klassisch erstmal Wikipedia. Und dann lese ich natürlich so bei bestimmten Sachen, wie er seine Stellung dazu bezieht. Killerspiele ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich ihm komplett widersprechen würde. Aber dann ist er so grundsympathisch, wenn man so ein normales Gespräch auf Augenhöhe
Obwohl führt. Er in der CDU ist.
Obwohl er in der CDU ist. Ich finde das ganz fatal, wenn man dann auch so merkt, ja, das sind auch eigentlich nur Menschen.
Ich glaube, jetzt provoziere ich wieder ein bisschen. Deine Generation ist, glaube ich, diesen altgestandenen Parteien nicht so positiv zugestimmt, oder?
Man muss ja aber fairerweise sagen, dass die Altparteien den jungen Leuten auch nicht unbedingt so zugetan sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass da wirklich auch Austausch, ich glaube, die Fronten teilweise einfach zu verhärtet. Der Austausch wäre wichtig an der Stelle. Weil vieles, was junge Menschen tun können, kann die ältere Generation nicht mehr verstehen. Sei es jetzt zum Beispiel Gaming, so wenn es darum geht, dass junge Menschen halt sagen, ja, ich zock halt, ich spiele und ich finde es cool und ich gehe da auf eine Weltmeisterschaft und ich verdiene Geld damit. So, dann ist die Reaktion doch wahrscheinlich von alten Menschen oder älteren Menschen nicht, oh cool, erzähl mal, wie das ist, sondern, hä, so wie, Scheiß. Ist doch nicht wie früher. Genau. So, was soll das? Kann ich nichts damit anfangen.
Ja.
Also mir fehlt da auch oft so eine Offenheit, aber sowohl, also von beiden Seiten ausgehend.
Aber es sind ja immer Menschen, unabhängig von der Partei, es sind immer Menschen, die nicht dumm sind und immer interessant, ihnen zuzuhören, finde ich, unabhängig von der Partei. Man kann sich ja danach auch ein Bild machen. Ja, also sehr schön. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, dass er nochmal kommt, weil das wird mit Sicherheit ein Riesenspaß. Ja, Caroline, dann haben wir jetzt, glaube ich, die Latte ziemlich hochgelegt mit unseren Telefongästen. Wir wollen natürlich dieses Jahr noch, ich hoffe, dein Terminkalender lässt es auch zu. Wir würden gerne dieses Jahr nochmal mit Olympiasieger, Europameister, Deutscher Meister Thomas Röhler im Speerwerfen, mit dem würde ich gerne nochmal quatschen. Ich glaube, das ist ein ganz sympathischer Bursche, sportlicher Bursche, ist gerade Vater geworden. Ich glaube, du hast ihn auch schon mal erlebt bei mir.
Ich habe ihn bei einer deiner Talkshows
erlebt. Und unseren Dr. Moreau wird natürlich auch gerne nochmal am Telefon haben. Mike Adler, der ist auch sehr umtriebig, macht auch sehr viel und hat, glaube ich, auch viel zu erzählen. Und ich glaube auch, mal sehr wichtig zu erfahren, wie geht der Sport um mit den Schließungen der Sportstätten und mit dem Nicht-Sport machen und wie geht einer aus der Kunst und Kultur damit um? Obwohl ich glaube, die in aller Freundschaft, du wohnst ja gleich daneben oder die wird gedreht oder du arbeitest ja gleich daneben.
Die drehen aktuell.
Wie machen die das? Machen die das mit?
Ich bin nicht in den Drehprozess involviert, aber wenn ich dran vorbeigehe, es tragen alle, also die nicht die Schauspieler sind, tragen Masken und achten auf die Abstandsregelungen. Es werden, glaube ich, auch Tests, also die lassen sich auch regelmäßig testen. Dann gibt es diese, die ganz normalen, was es aber in allen anderen Unternehmen auch gibt beim Mittagessen, dass du aufpasst, dass da getrennt voneinander gegessen wird, dass sich keine Gruppen bilden. Da achten die auf jeden Fall drauf.
Und die werden wahrscheinlich auch viel getestet werden.
So also stell dir mal vor, wenn Mike Adler jetzt Corona hätte, das wäre eine Katastrophe für die. Also es wäre so oder so eine Katastrophe, aber auch für den Betrieb, für das Unternehmen Saxonia wäre es auch schlimm.
Da kann uns ja telefonisch sozusagen nichts passieren mit der Geschichte.
Du wolltest noch eine E-Mail-Adresse vorlesen, damit die Leute weiterhin ihr Feedback schicken
können. Also erstmal nochmal ganz lieben Dank für alle, die das getan haben. Könnt ihr gerne natürlich, die unsere WhatsApp oder Telefonnummer haben, könnt das weiterhin tun. Aber es gibt auch von der Talkshow eine E-Mail-Adresse talk@krause-höchstpersönlich.de. ist auch auf der Internetseite von Krause-Höchst persönlich zu sehen. Da könnt ihr uns gerne auch schreiben, weil wie gesagt, ist glaube ich auch ganz interessant, mal zu hören, wie die Leute das sehen. Auch gerne kritische Sachen, das können wir auch verkraften, glaube ich.
Ja.
Ja, und damit würde ich sagen, haben wir jetzt die zweite Folge, ich glaube, sehr gut absolviert. Ich bin immer noch begeistert von unserem technischen Know-how. Ja, also man kann das jetzt leider im Bild nicht sehen, aber das kleine Mikrofon hat sich durchgesetzt.
Also für alle, die gerne ein bisschen Hintergrundbildmaterial haben wollen, die verweise ich mal auf unseren Instagram-Feed Two of Us. Diejenigen, die des Instagrammens mächtig sind, können da
nicht
gerne
nicht so
machen.
Wie ich quasi.
Und da werde ich ein Foto auch wieder hochladen von unserer heutigen Aufnahmesituation. Wir machen das alles einfach immer reduzierter, oder? Weniger ist mehr, ist so unser Motto.
Ja, ist erstaunlich, weil wir hatten ja, ich habe ja unheimlich viel recherchiert. Ich habe mit Leuten gesprochen. Ich habe unter anderem mit dem Jan Hollitzer von der Thüringer Allgemeine gesprochen, der ja selber einen Podcast hat, und weil es ging ja darum, dass wir gesagt haben, wir brauchen die Tonspur von den anderen Leuten und so weiter, und jetzt haben wir das hier über die Bluetooth-Box gemacht, das Telefonat. Ich hoffe, es hat funktioniert halbwegs, aber wir haben das, glaube ich, schon relativ mit spartanischen Mitteln, glaube ich, ganz gut rübergebracht. Also, ja, in diesem Sinne, also wir hören uns auf jeden Fall mindestens noch einmal dieses Jahr, sage ich einfach mal, vielleicht sogar zweimal, müssen wir mal schauen, wie das hinhaut. Wir wünschen euch natürlich vor allen Dingen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr, wir haben es eben gehört, geduldig bleibt.
Ja.
Es wird ein anderes Weihnachten, aber es muss ja kein schlechteres Weihnachten werden. Es wird eine schöne Weihnachtszeit, hoffe ich doch mal.
Ich glaube, wenn man sich zusammensetzt mit seinen Liebsten, kann man auch Ideen finden, um dieses Weihnachten schön und angenehm zu zelebrieren. Und jetzt haben wir ja das erste Adventswochenende vor uns, da können die Leute auch schon mal
genau,
damit anfangen. Genau. Du kannst dich in Weihnachtsstimmung bringen.
Ich kann mich in Weihnachtsstimmung bringen, genau. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt genau mache.
Du nimmst dein Kerzchen an, nimmst deine Katze auf den Schoß und dann kannst du mal ein bisschen runterfahren.
Macht man so Weihnachtsstimmung, ja?
Ne, das macht ja jeder anders.
Okay.
Aber bei dir könnte ich mir das vorstellen, dass du einfach mal ein bisschen durchatmest, vielleicht mal einen Fernseher einschaltest.
Wenn du jetzt nach Hause kommst, hast du vielleicht auch schon Weihnachtsplätzchen,
oder wie ich will das? Ich habe definitiv schon 5 Sortenplätzchen zu Hause.
Ist das, machen das deine anderen Leute auch so, dass die Männer da Plätzchen backen?
Bei meiner Freundin Frauke auf ihrem Kanal Fix und Fertig kann man die besten Weihnachtsplätzchen diesen Dezember noch bewundern. Die backt nämlich unsere Lieblingsplätzchen nach.
Okay.
Aber ich bin ich verziehe gerne Plätzchen.
Okay, gut. Ich glaube nicht, dass ich Plätzchen backe zu Weihnachten, aber ich wäre
gucken,
wie wir das zu Hause hinbekommen. Natürlich, ich möchte gerne...
Drei kriegen.
Wir haben ja zu Hause einen riesen Garten, und ich werde natürlich anfangen, jetzt die Lichterkerzen, das ganze Lichtergesindel rauszuholen. Und wir haben auch... Das beleuchtete Reh haben wir zum Beispiel auch, und das werden wir also auch kundtun. Ja, da würde ich sagen, Caroline, dann verabschieden wir uns hier so langsam.
Danke fürs Zuhören.
Intro ging aus, genau. Danke euch, bleibt uns wohlgesonnen, bleibt gesund, und wir sagen Tschüss von Two and Us, sagen
Caroline
und Hardy. Tschüss.